Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wissenschaft ist eine Männerdomäne. Könnte man meinen, wenn man sich anschaut, wer in Deutschland einen Lehrstuhl besetzt. Das muss sich ändern. Es braucht mehr Professorinnen. Warum die Hochschulen bislang scheitern bei der Diversität und was sie besser machen können, ein Thema bei uns. Und wir schauen auf die Situation von geflüchteten Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel aus der Ukraine. In Deutschland wird ihnen erstmal in Willkommensklassen der Einstieg erleichtert. So jedenfalls der Plan. Warum das ein Trugschluss ist, verraten wir Ihnen auch gleich. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Ob Willkommensklassen oder Vorbereitungsklassen, die Namen unterscheiden sich, aber das Ziel ist identisch. Es geht nämlich darum, Kinder und Jugendliche, die als Geflüchtete nach Deutschland kommen, ins deutsche Schulsystem zu integrieren. Und zwar, indem sie zunächst in besonderen Klassen unterrichtet werden, gemeinsam mit anderen Geflüchteten. Hier sollen sie wie in einer Art Schutzraum die deutsche Sprache lernen, um dann erfolgreich in eine Regelklasse zu wechseln. Zwei wissenschaftliche Studien haben jetzt untersucht, ob dieser Ansatz tatsächlich so gut ist, wie er klingt. Daniela Remus hat sich damit für uns befasst. Frau Remus, wer hat da genau geforscht und was ist das Ergebnis?
Also die erste Studie kommt von der Hamburger Universität. Die haben IVK, also internationale Vorbereitungsklassen, untersucht über einen Zeitraum von 3 Jahren. Und das Ergebnis zusammengefasst kann man sagen, das politische Konzept klingt deutlich besser als die Praxis. In der Praxis kommen die politischen Vorgaben nur selten so an, dass dort dann tatsächlich das vermittelt und geleistet werden kann, was das Ziel ist, nämlich soziale Integration und Sprachkompetenz. Und parallel dazu gibt es eine Studie von dem RWI, das ist das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Die haben auch Hamburger Daten genutzt, weil in Hamburg im Gegensatz zu anderen Bundesländern es eben sehr viel mehr Leistungserhebungsstationen gibt innerhalb des Grundschulbereichs. Und das ist ein anderer Ansatz. Die Forschenden haben Leistungsdaten aus Klasse 5 miteinander verglichen und sie haben festgestellt, dass die geflüchteten Kinder, die aus diesen IVKs kommen, also aus den Vorbereitungs- und Willkommensklassen, dass die in den Leistungen deutlich schlechter abgeschnitten haben als Kinder, die sofort in Regelklassen integriert worden sind.
Und wie erklären sich die Forschenden dieses schlechtere Abschneiden? Woran mangelt's?
Also die sagen im Prinzip an verschiedenen Punkten. Erstens Personalmangel. Also eine Lehrkraft ist für bis zu 18 Kinder zuständig. Eigentlich nach Plan der Politik sollen es maximal 15 Kinder sein. Es liegt eine sehr, sehr große Heterogenität in der Schülerschaft vor. Sprachlich, kulturell. Manche kommen von Privatschulen, andere müssen allererst alphabetisiert werden. Und zweitens vorgesehen sind also maximal 12 Monate, um die deutsche Sprache auf B1-Niveau zu erlernen. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Und da sagen beispielsweise die Hamburger Wissenschaftlerinnen, das geht überhaupt gar nicht. Das ist viel zu kurz. Und hinzu kommt als letzter Punkt, nach 12 Monaten in einer solchen Übergangsklasse soll der Übergang in eine Regelklasse erfolgen. Und das bedeutet nicht immer Kontinuität, sagt die Erziehungswissenschaftlerin Dr. Elisabeth Barakos. Sie ist eine der Autorinnen der Hamburger Studie.
Oft ist es dann so, dass es in der Regelklasse keinen Platz gibt dafür. Das heißt, es können nicht Plätze für die IVK-Kinder in der Regelklasse an derselben Schule reserviert werden. Das sieht die Behörde so nicht vor. Das heißt, im schlechtesten Fall muss das Kind sogar Schule wechseln und an einen anderen Schulort.
Jetzt könnte man ja schlussfolgern, diese Klassen bringen im Grunde genommen gar nichts. Was ist das Fazit der Forschenden? Sollten diese Klassen wieder abgeschafft werden?
Nein, auch nicht. Die sagen und betonen ganz, ganz deutlich, dass es eben keine pauschale Antwort gibt, weil es von ganz vielen Faktoren abhängt. Es hängt davon ab, auf welche Schule die Kinder kommen, welche Ressourcen dort vorhanden sind, wie die Lehrkräfte qualifiziert sind und wie geht es dann eben auch weiter nach dem ersten Jahr. Welche Schule, welche Bedingungen herrschen dort? Also ein ganz wichtiger Punkt für die Forschenden ist, dass die sagen, die soziale Integration, die muss gelingen. Also der Kontakt zu gleichaltrigen, deutschsprachigen Schülerinnen und Schülern. Und genau das gelingt ganz häufig in diesen Vorbereitungsklassen nicht. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das betont eben auch Professor Sarah Fürstenau. Die hat die Hamburger Studie geleitet.
Eigentlich ist eins unserer Ergebnisse, dass die soziale Integration in den Regelbetrieb, in den Schulen die allergrößte Hürde ist, weil das nämlich im Regelfall überhaupt nicht so ist. Die Zugehörigkeit zu einer Regelklasse von Anfang an fehlt. Und das ist aus unserer Sicht ein Problem nach allem, was wir beobachtet haben.
Und genau diesen Aspekt, den sie jetzt gerade herausgestellt hat, den vermuten auch die Essener Forschenden vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung als entscheidenden Grund dafür, warum bei den Leistungsvergleichen diejenigen Kinder am besten abgeschnitten haben, die sofort in Regelklassen integriert worden sind, weil die mussten sich sprachlich, kulturell integrieren. Die hatten sofort Kontakt zur deutschsprachigen Schülerschaft und davon haben sie offensichtlich profitiert.
Jetzt gibt es diese Ergebnisse. Gibt es auch schon Reaktionen aus der Schulbehörde zu den Erkenntnissen? Und was sagen eigentlich die Lehrkräfte, die in solchen Klassen unterrichten? Teilen die den kritischen Blick der Forschenden?
Also die Hamburger Schulbehörde hat auch nach mehrmaligen Anfragen sich in gar keiner Form geäußert. Und es war ziemlich schwierig, eine Lehrkraft zu finden, die bereit gewesen ist, mir darüber Auskunft zu geben. Ich konnte dann schließlich mit einer Lehrkraft sprechen, die möchte aber sehr gerne anonym bleiben. Die hat in einer solchen Klasse gearbeitet bis zu den Sommerferien. Und die Erfahrungen, die sie mir berichtet hat, decken sich absolut mit den Studienergebnissen. Und ein ganz, ganz entscheidender Punkt aus Sicht der Lehrkraft, es gibt keine gemeinsame Sprache in einer solchen Klasse und das heißt eben auch, soziale Konflikte können nicht aufgearbeitet werden. Also der Plan mit diesen Parallelklassen klingt gut, ist aber ganz offensichtlich bei der gegenwärtigen Ausstattung der Schulen und bei dem Personalmangel nicht wirklich das Patentrezept, um eine gelingende Integration zu gewährleisten.
Es klafft eine große Lücke zwischen der politischen Idee, wie Geflüchtete in den Schulalltag integriert werden, und der Praxis. Zwei Studien legen jetzt den Finger in die Wunde und Daniela Remus hat uns die Ergebnisse vorgestellt. Vielen Dank dafür. Wir haben gerade gehört, wie die Personalnot an den Schulen auch die Integration Geflüchteter beeinträchtigt. Um diesen Kindern und Jugendlichen den Start an unseren Schulen zu erleichtern, gibt es auch die Idee der sogenannten Sprachmittler. Das sind ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die übersetzen. Bei Arztterminen zum Beispiel oder im Jugendamt, aber eben auch in den Schulen und in den Kitas. Die Nachfrage ist riesig. Was fehlt, ist auch hier leider das Personal. Wie man in Regensburg versucht, sich zu helfen, berichtet Caroline Hasenauer.
Ein großer Seminarraum im Landratsamt in Würzburg. Gut 30 Interessierte sind zum Sprachmittlerkurs gekommen. Stadt und Landkreis Würzburg nehmen diese Fortbildung selbst in die Hand. Gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Unterfranken. Das Ziel, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer übersetzen am Ende in Schulen Beratungsgespräche mit geflüchteten Eltern und Schülern. So soll denen der Start im bayerischen Schulsystem erleichtert werden.
Spanisch, Albanisch, fragen Sie doch ein bisschen gegenseitig.
Eine der Teilnehmerinnen, Nadine Jaber. Sie ist vor 6 Jahren selbst aus Syrien hierher gekommen.
Ich bin heute da, damit ich mehr Infos über das Schulsystem in Bayern zu bekommen, da ich auch andere Eltern in ihrer Entscheidung helfen kann.
Die Bauingenieurin und Mutter von 2 Söhnen will sich ehrenamtlich als Sprachmittlerin engagieren.
Wenn der Schüler am Anfang die Unterstützung bekommt, dann wird das einfacher für die Schüler und auch für die Schule.
Denn klar ist, einfach zu verstehen ist das bayerische Schulsystem nicht. Bildungskoordinatorin Zeynep Schen hat zusammen mit ihrer Kollegin Jana Hölz die Bildungslotsen ins Leben gerufen. Menschen, die etwa selbst nach Deutschland geflüchtet sind oder 2 Sprachen auf B2-Niveau sprechen und jetzt kulturelle und sprachliche Hürden beiseite räumen können.
Viele Eltern sind ja schon mal dankbar, dass jemand da ist. Viele Lehrer sind dankbar, dass jemand da ist. Wo bekommt man jemanden her, der zum Beispiel Dari spricht oder Pashto, unser Bildungssystem kennt, das Bildungssystem in Afghanistan kennt und hier im Stadt- oder im Landkreis Würzburg lebt und als Sprachmittler zur Verfügung steht?
Denn den Eltern und jungen Erwachsenen kommen mit Blick auf das Schulsystem hier viele Fragen, weiß Shen.
Mein Kind kommt in eine Deutschklasse. Wie wird es von dort weitergehen? Es ist in einer Willkommensklasse. Ab welchem Deutschniveau kann ich mir die Schule aussuchen? Das sind lauter Fragen.
Entsprechend hoch ist der Bedarf, nicht nur für den schulischen Kontext. Nadine Jaber ist eine von 30 Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern hier, die beim Paritätischen Wohlfahrtsverband registriert sind. Gleichzeitig erreichen den Verband jährlich rund 700 Anfragen. Kursteilnehmerin Nadine Jaber übersetzt auf Arabisch, die am meisten benötigte Sprache. Aber vor allem für Somali und Amharisch fehle es an Übersetzern. Dass Schüler- und Elterngespräche an Schulen mit Übersetzer geführt werden, bleibt also vorerst die Ausnahme.
Viele Anfragen also, aber es fehlen eben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Und wir bleiben noch mal kurz bei der Personalnot. Inzwischen sehen sich LandespolitikerInnen offenbar gezwungen, ganz offensiv um Lehrkräfte zu werben. Jüngstes Beispiel ist Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Beim Gewerkschaftstag des Beamtenbundes rief die Sozialdemokratin abgewanderte Lehrkräfte auf: Kommt nach Hause, hier ist es am schönsten, so wörtlich. Hintergrund ist, dass Berlin jetzt als letztes Bundesland zur Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern zurückkehren will, nach wohlgemerkt 18 Jahren, in denen viele in andere Bundesländer abgewandert waren. Die nackten Zahlen sprechen eine ziemlich deutliche Sprache. In Deutschland sind 45% aller Promotionen von Frauen. Bei Habilitationen liegt ihr Anteil schon deutlich niedriger bei 35%. Und wenn es um Professuren geht, gar nur bei 26%. Diese Zahlen stammen von der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz und zeigen eindrücklich, wir haben ein Problem bei der Chancengleichheit im Wissenschaftsbetrieb. Das sieht auch die Hochschulrektorenkonferenz so. Sie hat zur Gleichstellung gerade ein Papier veröffentlicht. Und darin spricht sie von Enttäuschung darüber, dass es nur so langsam vorangeht an den Hochschulen. Und das, obwohl man sich doch mit verschiedensten Maßnahmen seit Jahren mit dem Problem beschäftigt. Dr. Andrea Löther forscht zur Gleichstellungspolitik an Hochschulen beim GESIS, Leibniz-Institut für Sozialforschung. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Lässt sich dieses Papier der HRK, der Hochschulrektoren, als Eingeständnis lesen, versagt zu haben bei der Förderung von Frauen?
Ich glaube, versagt ist zu viel, aber ich finde, es ist ein Eingeständnis wirklich, dass es zu langsam geht, dass es nicht ausreichend ist und dass gerade auch auf Hochschulebene was passieren muss. Also das finde ich ein wichtiges Eingeständnis.
In der jetzigen Version des Papiers ist die Rede von einem Kulturwandel, der nötig ist, aber auch von strukturellen Problemen. Wo gibt es da ganz konkret Hindernisse für Frauen, wenn es etwa um Berufungsverfahren geht?
Ich denke, bei Berufungsverfahren, ich würde immer noch mal eine Ebene vorher anfangen. Sie haben ja die Zahlen genannt. Und was wir in unseren Studien finden, ist, dass der entscheidende Abbruch, wo Frauen stärker aus der Wissenschaft ausscheiden als Männer, der Übergang ist zwischen Promotion und dann die Berufung. Die Wege zur Professur sind ja vielfältiger geworden. Das sind die Juniorprofessuren, das sind aber auch Stellen wissenschaftliche Mitarbeiterinnen auf Drittmittelprojekten. Und an dieser Stelle finden wir einfach den Rückgang. Und da haben wir zum Beispiel strukturelle Probleme, dass dieser Karriereweg Wissenschaft sehr risikoreich ist. Also gerade nach der Promotion, wenn man dann weitermacht, entscheidet man sich ja, ich möchte in der Wissenschaft bleiben. Und da ist in Deutschland so eine immer noch Alles-oder-Nichts-Option. Also entweder erreicht man die Professur, das ist einfach im Verhältnis von den Zahlen her die Anzahl der Professuren. Und wenn man sich die Anzahl der wissenschaftlichen Stellen, die sozusagen auf die Professur führen, sich das betrachtet, ist es einfach sehr großer Flaschenhals und das ist schwieriger geworden. Also es gibt einfach, die Anzahl der Professuren ist nicht in entsprechender Weise gestiegen. Das heißt, es ist sehr risikoreich, diesen Weg dann tatsächlich weiterzugehen. Und da entscheiden sich Männer und Frauen, aus der Wissenschaft auszusteigen und eben stärker Frauen. Das hat verschiedene Gründe und das Spannende, was ich finde, ist dieser sozusagen strukturelle Schwierigkeit, die einfach in der Art der Karrierewege liegt, Frauen stärker ausscheiden lässt, aber eben auch bestimmte Männer, die vielleicht auch geeignet wären, aber eben nicht diesem Mainstream entsprechen, an der Stelle rausfallen. Also insgesamt wird einfach die Diversität, die wir sozusagen eigentlich in der Wissenschaft haben brauchen, an der Stelle gekappt.
Jetzt hat die HRK ja schon Schritte, ich habe es gesagt, unternommen in den vergangenen Jahren. Genannt werden in dem Papier Mentoring-Programme oder Coachings etwa. Das betrifft jetzt nicht unbedingt den Flaschenhals, den Sie gerade beschrieben haben. Aber sind das aus Ihrer Sicht trotzdem Instrumente, die was taugen oder eher tatsächlich nicht?
Grundsätzlich taugen natürlich diese Instrumente und Mentoring oder Coaching zielt auf eine individuelle Förderung, eine Personenförderung. Was in den letzten Jahren schon auch gemacht worden ist, sind strukturelle Maßnahmen. Also ein Beispiel, was ja auch in dem HRK-Papier selber genannt wird, ist das Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder. Und es werden Professuren finanziell unterstützt, die mit Frauen besetzt werden. Aber die Eintrittskarte, um so eine Professur beantragen zu können, sind Gleichstellungskonzepte. Konzepte. Und ein Gleichstellungskonzept ist an der Stelle schon auch eine strukturelle Maßnahme, weil die Hochschulleitung und die Hochschule als Ganzes hinter so einem Konzept stehen muss und eben nicht nur Individualförderung macht, sondern auch guckt, wie bekommen wir zum Beispiel dann wiederum, wenn wir in die Berufungsverfahren sind, da mehr Genderkompetenz ein. Dass also die Mitglieder der Berufungskommission sich bewusster sind, was sie vielleicht auch an unbewussten Gender-Bias haben. Der Ausschluss von Frauen aus der Wissenschaft ist ja kein bewusster. Wir wollen keine Frauen haben, sondern es ist ein unbewusster Bias zum Beispiel, dass die Leistungen von Frauen nicht so anerkannt werden, nicht wahrgenommen werden. Und sich solche Ausschlussmechanismen bewusst zu machen, das ist zum Beispiel in Berufungsverfahren ein Teil einer strukturellen Maßnahme.
Das hieße doch aber, dass es sozusagen Weiterbildungen geben muss, zu schauen, wo sind eigentlich unsere blinden Flecken? Und das betrifft dann vor allem die, die da gerade zusammengesessen haben, also die Hochschulrektoren und Präsidentinnen und Präsidenten.
Ja, wobei ich aus unserer Erfahrung, ich würde es nicht Weiterbildung nennen an der Stelle, weil wir einfach die Erfahrung haben, dass Professorinnen nicht so häufig in solche klassischen Weiterbildungsmaßnahmen gehen. Das wird zum Teil auch in Neuberufungsveranstaltungen auch gemacht, dass da eben neben Führungsqualitäten auch sowas wie Gender Bias reflektiert wird. Ich denke, es geht Richtung sozusagen Genderkompetenz zu erhöhen. Das kann in verschiedene Weise passieren. Das muss jetzt nicht unbedingt nur über eine Weiterbildungsmaßnahme sein. Das kann auch eine Reflexion sozusagen in diesem Berufungsverfahren oder Berufungskommission selber sein. Da muss man einfach von Hochschule zu Hochschule, glaube ich, auch gucken, was ist angemessen, was passt zu unserer Kultur insgesamt. Das ist halt, glaube ich, auch die Schwierigkeit. Es gibt da nicht diese One-Fits-All-Lösung, die für alle Hochschulen passen, sondern die Hochschulen müssen schon auch gucken, was passt zu unserer eigenen Hochschulkultur und was können wir da tatsächlich verändern und mehr Frauen auf den Professuren und auf Wissenschaftlerinnenstellen haben.
Tja, haben jetzt gerade Frau Löther das Professorinnenprogramm genannt. Worin bestehen denn die Beharrungskräfte, die es nach wie vor zu geben scheint? Denn sonst wären wir ja eine Weile weiter.
Ja, ich denke, das ist tatsächlich dieser kulturelle Wandel. Also ich hatte genannt sowas wie Gender Bias, unbewusste Ausschlussmechanismen. Ein Beharrungsmechanismus ist auch, dass oft ein Zielkonflikt wahrgenommen wird zwischen gleichstellungspolitischen Instrumentarien und sowas wie Bestenauslese und Exzellenz. Also wo dann oft gesagt wird, wir müssen ja auf jeden Fall Exzellenz und alles andere muss sich unterordnen. Und nicht gesehen wird, dass wir Exzellenz eigentlich nur erreichen, wenn wir eben auch diese Diversität haben und nicht auf, sag ich mal ganz platt gesagt, die Hälfte des Potenzials, was wir haben, verzichten.
Die politischen Maßnahmen zur Gleichstellung von Wissenschaftlerinnen sind vielfältig. Über ihre Wirksamkeit und die Möglichkeiten, die es noch geben muss, habe ich gesprochen mit Dr. Andrea Löther vom Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung beim GESIS, Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Gerade hat es in den deutsch-französischen Beziehungen so ein bisschen geruckelt, jedenfalls auf politischer Ebene. Grund dafür war der unterschiedliche Blick auf die Energiekrise. Man weiß aber, wie wichtig der jeweils andere ist, sind Frankreich und Deutschland doch seit Jahrzehnten eng miteinander verbunden. Im nächsten Jahr zum Beispiel ist es 60 Jahre her, dass der Élysée-Vertrag unterzeichnet wurde. Der soll besonders die Beziehungen zwischen den jungen Menschen beider Länder stärken. Hilfreich ist da auch eine Kooperation auf Bildungsebene, etwa beim binationalen Studium. Gerade ist die deutsch-französische Bildungsmesse in Straßburg gelaufen. Maja Rollberg hat sich für uns unter die Besucher gemischt.
Während einige Jugendliche eher verschreckt von ihren Eltern durch die vollen Gänge geschoben werden, albern andere mit deutsch-französischen Fähnchen oder Geschenkbeuteln von Universitäten herum. Knapp 7000 Menschen besuchten am Wochenende die deutsch-französische Bildungsmesse. Auch für die 16-jährige Eleanor ist das Angebot durchaus reizvoll. Mir haben die Informationen über Deutschland und Frankreich, den Studienverlauf, sehr gut gefallen. Ich habe auch über die Schweiz und Luxemburg Neues erfahren. Es war eine schöne Entdeckung. Die Bildungsmesse richtet sich an alle, die sich für ein Studium interessieren. Über 200 Universitäten, Institutionen, Wirtschaftspartner und auch trinationale Programme stellen sich hier vor. Sie wollen die Attraktivität von internationalen potenziellen Ausbildungswegen aufzeigen. Zum Beispiel Studiengängen, die an zwei Universitäten in Deutschland und Frankreich absolviert werden. Dieses Jahr liegt der Fokus auf dualen Studiengängen, also Studien mit Praxisphasen in Unternehmen. Das duale System soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken, wie Eva-Martha Eckkramer, Präsidentin des Deutsch-Französischen Forums, erklärt.
Die Hochschule kämpfen um die jungen Menschen, sagen wir so. Also wenn man sieht, dass in der IT bereits 200.000 junge Menschen fehlen, weil es einfach diese jungen Menschen nicht mehr gibt, dann finde ich, ist das zum Beispiel auch ein Argument, ins duale System zu gehen, weil das vielleicht mehr junge Menschen dazu bringt, in die Bildung länger im Bildungssystem zu bleiben und nicht zu sagen, ich höre an dieser Stelle auf.
Zudem erhöht ein duales Studium laut Eckkramer die Bildungsgerechtigkeit, da viele sich ein Studium ohne Entlohnung nicht leisten können.
Dass man dadurch quasi noch mehr Menschen ein Studium ermöglicht, als das traditionell der Fall war. Und ich glaube schon, dass das für Frankreich auch ein Thema ist. Also wir sind ja beide Einwanderungsländer, sowohl Deutschland als auch Frankreich. Und wir wollen auch die Generationen gewinnen, ja, die jetzt da als erste erstmalig also in die höhere Bildung überhaupt kommen können. Und dann soll es nicht am Geld hängen.
In Frankreich machen rund 2/3 einer Generation ihr Abitur, während in Deutschland nur knapp die Hälfte aller Heranwachsenden eine Hochschulzugangsberechtigung erlangt. Das führt auch dazu, dass es in Deutschland knapp 1,3 Millionen Auszubildende gibt, während Frankreich weniger als halb so viele Azubis zählt.
In Frankreich hat es eine ganz, ganz starke Akademisierung gegeben. Das macht aber die Chancen am Arbeitsmarkt nicht unbedingt besser. In Deutschland hingegen haben wir ein sehr stark diversifiziertes System. Es machen gar nicht so viele unbedingt Abitur. Es ist sehr durchlässig. Ja, man kann während des gesamten Lebens nochmal wieder entscheiden, naja, ich mache jetzt doch Fachoberschule und dann gehe ich doch noch an eine Hochschule oder ich studiere dual oder ich mache den Master später. Das geht natürlich in Frankreich auch, aber es ist so von den Bildungswegen natürlich völlig anders.
Zudem führt dies nach wie vor zu großen administrativen und bürokratischen Hürden für die Studierenden. Damit diese binationalen Studiengänge weiter ausgebaut werden können, muss der bürokratische Aufwand laut Eckkramer reduziert, Versicherung und finanzielle Versorgung allgemeiner geregelt werden. Adelaide de Bruyer hat beide Systeme kennengelernt. Sie studiert in einem der 198 binationalen Programme, die in einem deutschen sowie einem französischen Abschluss enden, Politikwissenschaft an der Sciences Po Lille und an der Universität Münster.
In Frankreich war es so bei mir, dass wir mehr Arbeit hatten und dass wir mehr Referate halten mussten. Und in Deutschland hat man wirklich mehr Freiheit und mehr Autonomie, um alles zu machen. Und deshalb macht man auch manchmal viel weniger, ehrlich gesagt.
Brice-Johann Sahar schätzt in Deutschland vor allem die Offenheit unter den Studierenden und die beruflichen Möglichkeiten. Er studiert an der HTW Saarbrücken und an der Universität Metz Maschinenbau.
Ich komme auch aus Kamerun und das deutsch-französische Studium bietet mir auch die Möglichkeit, so nach dem Studium entweder in Frankreich oder in Deutschland zu arbeiten. Und ich denke, das ist schon mal ein Mehrwert.
Genau das ist die Vision von Eva-Martha Eckkramer. Die Chancen dafür stehen trotz des zuletzt infolge der Energiekrise angekratzten deutsch-französischen Verhältnisses gut.
Wenn man in die Geschichte zurücksieht, sind oft viele Entscheidungen getroffen worden, die richtungsweisend waren, wenn gerade ein bisschen Sand im Getriebe war. Also es kann auch ein Anlass sein, dass man sich einfach am Riemen reißt und sagt, nee, und wir wollen einfach miteinander. Und ich sehe diesen politischen Willen auf ganz vielen Ebenen. Es soll ja europäisch werden. Es soll für einen jungen Menschen heute nicht mehr relevant sein, wo er eigentlich geboren ist, sondern was er in seinem Leben machen möchte, und es soll möglich sein, in ganz Europa zu arbeiten.
Frau, Leben, Freiheit. Das ist der Slogan der iranischen Protestierenden gegen das Mullah-Regime. Heute Abend wird ins Berliner Ensemble zur Solidaritätsaktion für die Demonstrierenden eingeladen. Mit dabei ist die Initiatorin Jasmin Tabatabai und vorher ist die Schauspielerin hier im Deutschlandfunk im Gespräch bei Corso Kunst und Pop gleich nach den Nachrichten. Und damit jetzt setzen wir einen Schlusspunkt. Das war Campus und Karriere. Kommen Sie gut durch den Nachmittag. Ich bin Stefanie Gebert. Tschüss.